Dankeschön. Ja, liebe Gemeinde, nächste Woche ist wieder so eine kurze Arbeitswoche. Die endet für viele schon am Mittwoch, denn Donnerstag ist wieder ein Feiertag. Diesmal ein christlicher, Christi Himmelfahrt. Christen denken daran, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Damit ist dann auch Ostern offiziell vorbei. 40 Tage liegen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Wir betonen ja sehr oft die 40 Tage vor Ostern, die Passionszeit. Und das ist auch eine gute und wichtige Zeit mit vielen Aktionen, Fastenaktionen und so weiter. Ich habe überlegt, vielleicht täte es uns auch ganz gut, nicht nur die 7 Wochen bewusst auf Ostern zuzugehen, sondern auch die 7 Wochen nach Ostern ganz bewusst zu gestalten, damit das neue Leben, das von Ostern ausgeht, sich einwurzeln kann, festigen. Vom Kirchenjahr her sind die Wochen danach wie so eine Anleitung dafür. So sieht das neue Leben aus. Ihr seid wie neu geboren, wie die neugeborenen Kindlein, der erste Sonntag nach Ostern. Dann der Hirtensonntag, da geht es um die Güte, die Barmherzigkeit Gottes. Es geht weiter mit Jubilate, freut euch, Kantate, singt und nun heute Rogate, betet. Damit Ostern sich festigt, gibt Jesus den Jüngern einiges an die Hand, auch das Gebet. Und er gibt ihnen gleich ein Beispiel mit, wie sie beten sollen, das Vaterunser. Ausgangspunkt dafür war die Frage der Jünger: Jesus, wie sollen wir beten? Herr, lehre uns beten. Vielleicht wundern wir uns darüber, ausgerechnet die Jünger fragen das. Die müssten doch am besten wissen, wie beten geht. Sie kannten doch alle Gebetsrituale, alle Gebetsformeln in- und auswendig. Aber doch müssten sie irgendwo das Gefühl gehabt haben, da fehlt etwas. In der Gemeinschaft mit Jesus, da kommt etwas Neues hinzu. Herr, lehre uns beten. Hören wir, wie Jesus darauf antwortet. Und ich lese den Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 14. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, sag uns, wie sollen wir beten? Jesus gibt eine erste Antwort. Das Gebet gehört ins Kämmerlein. Kämmerlein, das ist ein Ausdruck, das sagen wir heute nicht mehr so. Das war damals eigentlich die Vorratskammer. Der einzige Raum in einem palästinischen Bauernhaus, den man abschließen konnte, allein war, unbeobachtet sein konnte und ungestört. Je nachdem, wie gut so eine Vorratskammer bestückt ist, könnte man da auch auf andere Gedanken kommen als zu beten, aber darum geht es jetzt hier nicht. Lehre uns beten, fragen die Jünger, und Jesus schickt sie ins Kämmerlein. Nun war die Bitte der Jünger in der Tat ungewöhnlich. Beten war damals gang und gäbe, es gab dafür viele Vorschriften, Anleitungen, Regeln, und wenn man die alle befolgen wollte, musste man auch in der Öffentlichkeit beten, auf der Straße vor den Augen anderer seine Gebete murmeln. Das war gängige Praxis. Dieses Gebet im Kämmerlein ist nun dazu ein absoluter Kontrast. Jesus scheint da etwas beobachtet zu haben, nämlich, dass viele Gebete nicht aus dem Inneren, nicht von Herzen gebetet wurden, sondern weil es sich so gehört und auch, weil man von den Menschen dabei gesehen werden wollte. Das ist Heuchelei, sagt Jesus. Beim Beten geht es nicht um andere. Schaut her, wie fromm ich bin. Sondern es geht um Gott. Wer betet, soll die Gegenwart Gottes suchen. Gott braucht keine frommen Worte. Beten ist auch keine Pflichterfüllung oder fromme Leistung. Beten meint in Beziehung mit Gott sein. Wie betest du, wenn dich niemand sieht oder hört? Wenn du alleine mit Gott bist? Petra hat schon erzählt von ihrem Strandkorb. Wo und wie betest du, wenn du alleine mit Gott bist? Mit Gott kannst du ohne Filter reden. Du kannst ihm dein Herz zeigen, ehrlich und echt. Beten, das muss nicht vor aller Augen passieren, sondern es reicht allein im Kämmerlein. Manche Gebete brauchen den Schutz und die Privatsphäre des Kämmerleins. Die gehören gar nicht nach draußen in die Öffentlichkeit. Wie ich in meinem Kämmerlein bete, ich habe zu Hause einen Lieblingsplatz, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, das ist eine Schaukel. Das ist nun im Garten, aber nicht in der Öffentlichkeit. Aber da setze ich mich sehr gerne morgens und manchmal auch nachts hin und komme da zur Ruhe. Das ist ein wunderschöner Platz, da kann ich alleine sein mit meinem Gott. Und wie wir da beten im Kämmerlein, an unseren Plätzen, an unseren Orten, das kann ganz verschieden aussehen. Da betet vielleicht einer mit eigenen Worten, die nächste schickt ein kurzes Stoßgebet zum Himmel, der dritte zündet eine Kerze an und findet so zur Ruhe. Wieder ein anderer bedient sich den Worten anderer, der Psalmen oder geistlichen Lieder, oder betet auch ganz ohne Worte. In einer Phase in meinem Leben, da hatte ich gar keine Worte mehr, da war ich total leer. Und ich hatte nicht mal mehr Kraft zu reden und zu formulieren. Es war einfach mühsam, Sätze zu formulieren und Sätze zusammenzukriegen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Gott, ich seufze jetzt einfach. Und im Seufzen, dann habe ich manchmal dazu gedacht, Herr, du weißt. Und das war genug. Das hat gereicht. Aber zurück zum Kämmerlein. Dass jemand sich betend zur Schau in der Öffentlichkeit stellt, das ist heute nicht wirklich unser Problem, glaube ich. Kaum jemand betet heute laut und ja kräftig an der Bushaltestelle oder auf dem Schlossplatz oder an der Kasse bei Irma. Vielleicht manchmal, dass es ein bisschen schneller vorwärts geht oder so. Aber ich glaube, wir beten alle nicht so in der Öffentlichkeit. Und wenn, dann nicht mit der Intention, hoffentlich werde ich gesehen. Und ich glaube, wenn wir so beten würden, dann würden andere Leute wahrscheinlich eher verwundert, genervt schauen, als uns jetzt bewundern. Es gibt so andere Settings, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen könnten, mehr auf andere zu sehen als auf Gott. Zum Beispiel beim Beten in Gruppen. Ich glaube, da kann es schon mal passieren, dass man weniger mit Gott spricht, sondern mehr auf die anderen achtet. Was könnten die anderen denken? Welche Worte kommen gut an? Welche sollte ich vielleicht vermeiden? Und man betet vielleicht auch gar nicht immer bewusst, den anderen zu gefallen, weil man sich nicht so richtig traut, zu sagen, wie es wirklich um einen steht. Oder ich erinnere mich an Gebetsgemeinschaften, wo sogar gegeneinander gebetet wurde. Meistens dann, wenn dem eine kontroverse Diskussion vorausgegangen war, und dann betet man, um irgendwie dem Ganzen vielleicht einen frommen Deckel auch aufzusetzen. Das ist natürlich nicht immer förderlich. Und manchmal wurde dann im Gebet die Diskussion weitergeführt. Gebet, Gegengebet, Gebet, Gegengebet, wie so ein Ping-Pong-Spiel, so ein frommer Schlagabtausch. Kennt ihr das? Und ich habe mich da manchmal gefragt, was passiert hier eigentlich? Mögt ihr vielleicht lieber miteinander reden? Ich möchte gar nicht so gerne jetzt diese Gebetsdiskussion mitverfolgen. Oder es gibt auch Gebete, da wird nach einer Andacht oder auch nach einer Predigt ergänzt, was dem Zuhörer gefehlt hat. Dann wird korrigiert oder erweitert oder geglättet. Auch das gibt es. Dass es Gesprächsbedarf gibt und unterschiedliche Meinungen, Unfertiges, das ist völlig in Ordnung. Nur Das Gebet ist nicht der Ort dafür, sich zu betteln. Wer hat recht? Wer ist frömmer? Es ist auch nicht der Ort, einander zu beeindrucken oder zu bewerten. Wir müssen niemandem etwas beweisen. Vor Gott kommt es nicht darauf an, wie wortgewandt oder wie stockend ich bete. Er nimmt gut gewählte Worte genauso wie mein Stammeln gern entgegen. Er sieht auf mein Herz. Herr, lehre uns beten, fragen die Jünger. Und Jesus sagt ihnen, das Gebet will hinein ins Kämmerlein. Ein zweites, das Gebet will auch hinaus aus dem Kämmerlein, rein und raus. Das Gebet im stillen Kämmerlein ist nicht die einzig wahre Form, wie wir mit Gott sprechen sollen, abgeschottet von allem anderen, Hauptsache mein Heiland und ich. Beten stellt uns immer auch in die Gemeinschaft mit anderen Menschen hinein. Nicht von ungefähr heißt es, unser Vater im Himmel, gib uns unser täglich Brot, vergib uns unsere Schuld. Jesus lehrt nicht die Vereinzelung, Hauptsache es stimmt im Kämmerlein. Beten ist nicht ausschließlich Privatsache, sondern wir sind eingebunden in eine Gemeinschaft. Im Beten werden wir eins mit anderen, die glauben, mit denen hier in unserer Gemeinde, hier neben mir und hinter mir, auch mit Glaubenden anderer Konfessionen. Und wir sind verbunden mit der weltweiten Gemeinde. Wie gut, dass wir einander haben. Was für eine Kraft, was für ein Trost, was für eine Stärke kann davon ausgehen, mit anderen gemeinsam zu beten. Ich glaube, das haben schon viele hier erfahren. Gemeinsam beten, das richtet auf. Gemeinsam beten, das mehrt den Dank und auch die Freude über Gott. Gemeinsam beten, das macht sensibel für Sorgen und Nöte. Gemeinsam beten tröstet und gibt Kraft. Was ist das für ein Geschenk? Wir sollten das noch viel mehr nutzen. Miteinander beten und füreinander, für die Nächsten und für die ganze Welt. Zu Gott kommen im Kämmerlein, in der intimen Zwiesprache, das ist das eine. Es gehört aber untrennbar zusammen mit dem gemeinsamen Gebet mit anderen und für andere. Herr, lehre uns beten im stillen Kämmerlein und draußen vor dem Kämmerlein. Ein letztes. Wenn ihr betet, geht davon aus, sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. In damaligen heidnischen Kulten war Beten mit Anstrengung verbunden. Es war eine Leistung. Man wollte die Götter mit möglichst vielen Worten, mit passenden Formulierungen und Argumenten überreden, einem gnädig zu sein. Plappert nicht wie die Heiden, sagt Jesus. Berge dich in den Armen Gottes, der dich liebt wie ein guter Vater. Komm zur Ruhe. Gott weiß und versteht. Er kennt deine tiefsten Bedürfnisse längst, ehe du den Mund aufgemacht hast. Er weiß schon Bescheid, vermutlich viel besser als du selbst. Es kommt nicht auf uns an, nicht darauf, ob wir vollständig genug beten, ob wir eindringlich genug beten. Wir müssen Gott auch nicht krampfhaft auf unsere Seite ziehen. Er ist auf unserer Seite. Er ist uns durch und durch wohlgesonnen. Das entlastet, finde ich. Und gleichzeitig bleiben Fragen. Es gab und es gibt immer wieder Menschen, die das genauso erleben, dass ihre Gebete erhört werden, manchmal noch, bevor sie sie aussprechen. Und dann gibt es aber auch das andere, schwere, leidvolle Erfahrungen, dass manches anders kommt als erhofft und ersehnt. Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, betet Jesus im Garten Gethsemane, den Tod am Kreuz vor Augen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Das kann einen zur Verzweiflung bringen, wenn unsere Gebete zu verhallen scheinen, wenn ich nichts spüre davon, dass da einer da ist, der mich hört. Ich mich fühle, als stehe ich vor Gott mit leeren Händen. Der Priester Hub Osterhus hat das einmal in einem Lied festgehalten nach einer zutiefst leidvollen Erfahrung. Ich lese das in Auszügen. Er hat gedichtet: Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. Werde ich dich noch mit neuen Augen sehen? Manchmal ist es einem nicht möglich zu beten. Das Herz ist schwer, Gott ist so fern, rätselhaft und verborgen. Dann mögen einem vielleicht Lieder helfen wie das von Hub Osterhus. Psalmen, in denen der Glaube und der Zweifel von unzähligen Menschen mitschwingt. Wenn man sie selbst nicht nachsprechen kann, dann können wir zuhören, wie andere sie nachsprechen. Auch für mich. Manchmal kann es helfen, sich tragen zu lassen und getragen zu werden vom Beten und von der Klage anderer. Ein anderes Mal kann ich wieder jemand sein, der andere mitträgt. Werde ich dich noch mit neuen Augen sehen? Diese Frage, die Hub Osterhus formuliert, ich finde die berührend. Denn da schwingt in aller Traurigkeit, in allem Leid eine Sehnsucht mit. Ich gebe dich nicht auf, Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe. Ich höre nicht auf zu hoffen, dass ich deine Nähe wieder spüren werde. Gott, werde ich dich noch mit neuen Augen sehen? Ein Wort für Beten ist das hebräische Wort Lichit Palel. Man kann es deuten mit sich im Lichte Gottes ändern. Sich im Lichte Gottes ändern. Das ist ein Gedanke, der den Blick auf das Gebet weiten kann. Dass es nicht nur darum geht, Gott mit meinem Bitten zu mir zu bewegen, sondern auch ich bewege mich. Ich stelle mich mit allem, was mich umtreibt, in Gottes Licht und werde dadurch verändert. Werde ich dich noch mit neuen Augen sehen? Herr, lehre uns beten, fragen die Jünger. Behalten wir diese Sehnsucht. Ich möchte dich mit neuen Augen sehen, drinnen im Kämmerlein und draußen davor. Beten wir so das Gebet, das Jesus seinen Jüngern schenkt, auch als einen Ausdruck dieser Sehnsucht. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen. Gott, wir bitten dich, diese Welt darf und wird nicht aufgehen in dem, was wir sehen und erleben an Not und Schmerz. Dein Reich soll kommen. Wir erinnern dich, Gott, an deine Verheißung. Wir nehmen dich beim Wort. Wir verlassen uns auf deine Zusagen. Dein Reich soll kommen. Auch wir können etwas beitragen zu einer Welt in Gottes Sinn, wenn wir gemeinsam danken für das, was du, Gott, uns mit ihr geschenkt hast, wenn wir gemeinsam um Frieden bitten und um Erlösung von dem Bösen. Wie sollen wir beten, fragen die Jünger. Vielleicht ist auch das eine Antwort. Dein Reich soll kommen. Und wir beten das sehnsüchtig und hoffnungsvoll. Leise und laut. Zaghaft und überzeugt. Resigniert und vertrauensvoll. Verbunden miteinander und mit dem Himmel. Amen.